Ich denke, ihr habt mittlerweile gemerkt, dass es heute um das Gesetz geht. Das Gesetz, mit dem viele wenig anfangen können, einige gar nichts und andere es im Ganzen gar nicht mögen. Jetzt dürfen erst einmal die Kinder mitmachen. Kinder, hört mal alle zu. Alle, die noch Kinder sind. Mögt ihr Regeln und Gebote? Oh, da hat jemand gefragt, welche. Gibt es Regeln, die ihr mögt und gibt es solche Regeln, die ihr nicht mögt? Ja, okay. Also es gibt einige Gesetze und Regeln, die mögt ihr und andere, die mögt ihr nicht, ne? Und warum mögt ihr die nicht, die ihr nicht mögt? Ariane, warum magst du sie nicht? Weil sie die nicht mag. Das ist mir zu allgemein. Vielleicht sind sie zu schwer. Manchmal sind das aber auch ganz leichte Regeln. Einfach geht um 7 Uhr schlafen. Das ist ganz leicht. Um 7 Uhr ins Bett fallen, liegen bleiben. Ah, weil man das nicht will. Okay. Stellt euch vor, euer kleiner Bruder erschlägt euch andauernd und nun geben die Eltern dem kleinen Bruder die Regel, also das Gesetz, er darf nicht schlagen. Ist das gut für euch? Freut sich der kleine Bruder über das Gesetz? Nee, er will jetzt ja gerade schlagen. Er will seine Gefühle Ausdruck verleihen und die sind nun mal nicht gerade gut. Also sind es manchmal so, dass die Regeln für die einen gut und für die anderen schlecht sind. Also ich finde es gut, wenn die Kinder um 7 Uhr alle schlafen gehen, dann habe ich meine Ruhe. Also sind Gesetze jetzt gut oder schlecht? Ach, kann man so nicht sagen, ne? Je nachdem, welches Gesetz und für wen und in welchem Zusammenhang. Okay, warum machen denn eigentlich Eltern Regeln, Gesetze? Warum machen die sowas? Benny? Weil sie das nicht mögen. Sie machen es, weil sie es nicht mögen. Also vielleicht mögen sie es nicht, aber sie machen es aus anderen Gründen. Ariane? Den Kindern zuliebe. Na, die Kinder mögen die Regeln der Eltern ja meistens nicht so richtig. Und sie wollen das Beste für die Kinder. Wollen wir das mal den Eltern unterstellen, dass sie das Beste für die Kinder wollen? Gut, dann machen sie die Regeln, weil das für die Kinder gut ist. Das ist sicherlich ein Großteil der Regeln, weshalb Eltern sie für Kinder machen. Aber ist es nur der einzige Grund? Gibt es auch manchmal andere Gründe, weshalb Leute Gesetze und Regeln machen? Eltern zum Beispiel? Vielleicht auch manchmal Chefs oder sonst jemand? Kinder, sagt mal. Das ist nicht nur Ariane. Eltern, vielleicht könnt ihr mal helfen. Warum macht ihr eigentlich die Regeln, die Gesetze? Stefan.
Um das Miteinander hinzukriegen, dass man vernünftig miteinander umgeht.
Oh ja, damit man vernünftig miteinander umgeht und das miteinander hinzukriegen. Ich glaube, das ist ein Großteil der Gründe, warum der Staat Gesetze macht, ne? Um das miteinander zu regeln, in bestimmten Grenzen zu lassen. Ariana? Damit es geordnet abläuft, das ist die gleiche Kategorie. Also ich bin der Meinung, dass Eltern auch manchmal Gesetze erlassen, damit sie ihre Ruhe haben. Nicht, weil es gut für die Kinder ist, sondern weil es für sie selber gut ist. Ja? Und ich glaube auch, dass einige der Gesetze in unserem Land durchaus so entstanden sind, weil sie irgendjemandem nutzten. Bitte? Es sind vielleicht schon andere Leute vor ihr gewesen, die das Gleiche dachten. Aber jetzt eine andere Frage: Warum macht Gott denn Gesetze? Macht er auch Gesetze, damit er seine Ruhe hat? Er hat es nun überhaupt nicht nötig. Wenn es Gott wirklich darum ging, wie Menschen seine Ruhe zu haben, könnte er die Welt sich selbst überlassen. Sie wäre schon längst untergegangen. Dann wäre Ruhe gewesen. Lavinia. Und Lavinia sagt, damit wir unsere Sünden erkennen. Jemand nickt. Gibt es noch andere Gründe? Ariane? Es ist uns zum Guten. Inwiefern ist es uns zum Guten? Ja, also ich würde sogar ein bisschen vorsichtig damit sein, wenn wir sagen, Gott möchte immer nur das Gute für uns. Was die Bibel uns sagt, ist, dass Gott keinen Gefallen hat am Tod der Gottlosen und dass Gott für die, die ihn lieben, alle Dinge zum Guten wirken lässt. Ja, es gibt Gesetze, die sind für Menschen zum Schlechten. Also die Endwirkung des Gesetzes ist für die Menschen zum Schlechten, dazu werde ich euch sagen. Nicht, weil Gott das so wollte, aber es ist so gekommen. Und dann ist natürlich umso größer die Frage, warum macht Gott denn dann Gesetze? Gut, also lasst uns einmal beginnen. Die Kapitel 19 und 20 aus 2. Mose, das ist die Grundlage unserer Betrachtung heute. Das ist ein langer Text und das ist auch weniger eine Textpredigt als mehr eine thematische Predigt über das Gesetz, und den Titel habe ich so gewählt: Das Gesetz. Vielleicht habt ihr das so noch nie gehört, dann merkt es euch umso mehr. Das Gesetz zeigt auf ein Lamm. Das Gesetz ist nicht einfach nur dazu da, um etwas Gutes zu bewirken, um Gottes Willen zu sagen, um das Miteinander der Menschen zu regeln, sondern das Gesetz als komplettes Gesetz, nicht nur die 10 Gebote, sondern das Gesetz, das Gott Israel bei Sinai gab, zeigt auf ein Lamm. Glaube und Gottesfurcht kommen nicht durch das Gesetz. Ich werde heute 3 Punkte erwähnen. Wenn wir Gottes Gebote vom Sinai, sein Gesetz, betrachten, macht es Sinn, dass wir sowohl den Hintergrund, die Rahmenbedingungen uns anschauen, in denen Gott das gegeben hat, dass wir uns dann den Zweck anschauen, warum Gott überhaupt das Gesetz gegeben hat, dann aber auch das Ende des Gesetzes oder das, worauf es hinweist, das Gesetzes anzuschauen. Das sind diese 3 Punkte. Was waren nun die Hintergründe? Also wenn wir 2. Mose 19 und 20, also die 10 Gebote einmal nehmen, was war denn die Situation, in der Gott damals das Gebot gegeben hat? Warum hat er diese Gesetze nicht schon Noah in der Arche gegeben? Hat er doch eine Menge Zeit, oder nicht? Warum hat er sie denn nicht schon gleich Abraham gegeben, als er ihn herausgerufen hat? Und sagt, aus dir will ich ein Volk machen und bitte sorge von Anfang an, dass all deine Kinder diese Gesetze lernen. Oder wenigstens Jakob. Wenigstens ihm hätte er das ja schon mal geben können. Als letzte Instanz, von dem aus das Volk entstand. Weil davor immer wieder noch ein paar Geschwister nicht zu den Auserwählten gehören. Wir wissen es nicht. Aber ich möchte auf ein paar Rahmenbedingungen hinweisen, die uns vielleicht ein Stück weit helfen können zu verstehen, also zu verstehen, inwiefern nun gerade zu diesem Zeitpunkt das Gesetz eine besondere Gewichtung hatte. Ich möchte dabei 4 Rahmen aufweisen. Das ist einmal der geschichtliche Rahmen, das ist die Zeitgeschichte, die fortlaufende Offenbarung Gottes. Gott hat keinem der Menschen von Anfang an alles über sich offenbart, wie wir es heute in einer vollendeten Bibel haben, sondern Gott hat ein Stück weit immer mehr und immer mehr sich offenbart und einen wirklich ganz, ganz großen Batzen der Offenbarung, vielleicht sogar eines der größten Stücke der Offenbarung selbst, kam für das Volk Israel am Berg Sinai tatsächlich. Wenn wir den 2. Rahmen anschauen, das ist der heilsgeschichtliche Rahmen, also der zeitliche Rahmen. Was passierte genau zu diesem Zeitpunkt, als Gott Israel die Gesetze gab? Nun, Israel war gerade aus Ägypten herausgekommen und war dran, in das verheißene Land zu gehen, das Gott schon Isaak, Abraham und Jakob versprochen hatte. Also sprich, es war die größte Rettungsaktion der Geschichte. Die Luftbrücke zwischen Berlin, West-Berlin und Westdeutschland damals, als die Leute nicht mehr durch die DDR kannten und West-Berlin ein kleiner Inselstaat von Feinden umgeben war, die Luftbrücke ist nichts im Vergleich zu dem, was Gott an Errettung für Israel aus Ägypten gemacht hat. Es war eine gewaltige Errettung, eine, die seinesgleichen in der Geschichte sucht. Sie wird sogar noch einmal übertroffen werden. Aber noch ist sie nicht übertroffen. Wenn Gott Israel ein zweites Mal retten wird mit mächtiger Hand, dann wird noch mal eine gewaltige Errettung da sein. Aber bis heute ist die Errettung Israels aus Ägypten die stärkste und gewaltigste Errettung, die jemals geschehen ist. Gott hatte sich in einer Art und Weise den Ägyptern und auch seinem Volk Israel offenbart, mit so einer Macht und Kraft und Willenskraft für sein Volk einzustehen, wie es noch nie irgendwo unter Völkern gewesen ist. Das Dritte, das ist der situative Rahmen. Also die Situation. Jetzt ist Israel am Berg Sinai. Und Gott inszeniert eine ganz besondere Situation, in der er das Gesetz gibt. Es ist nicht so, dass Gott ganz langweilig irgendwo sagt, Mose, komm mal auf den Berg, ich habe hier ein paar Regeln aufgeschrieben und die solltet ihr als mein Volk halten. Wir haben das dienstags einmal durchgelesen, wie viel Emotion, wie viel lebensnahe Taten hier in diesem Kapitel 19 und 20 sind. Es ist eine gewaltige Situation. Es war ein heiliger, unnahbarer Ort. Der Berg sollte abgeriegelt werden. Da durfte keiner zum Berg hingehen. Was passierte mit demjenigen, der hingehen würde? Er sollte sofort getötet werden, selbst Tiere. Sie sollten sich 3 Tage lang heiligen, reinigen, waschen. Mose kommt nochmal runter vom Berg, er heiligt das Volk. Er sagt, macht euch bereit, in 3 Tagen sollt ihr Gott entgegenkommen. Wenn ihr den Schall der Schofarhörner hört, dann sollt ihr alle hinzukommen. Nun kommt es an diesem Tag, das lesen wir zum Beispiel in Kapitel 19, ab Vers 16, am dritten Tag, da kam es doch früh am Morgen, da erhob sich ein Donnern und Blitzen und eine dichte Wolke lag auf dem Berg und es ertönte ein sehr lauter Schall von Schofarhörnern. Da verständlicherweise erschrak das ganze Volk im Lager. Auf einmal kommt dort ein Krachen, ein Blitzen, ein Donnern, ein Rufen und dann führt Mose das Volk in diese bedrohliche Situation hinein zu diesem Berg. Gott kommt in einer dunklen Wolke runter. Es gibt ein Erdbeben. Der Berg raucht, als würde er in einem großen Schmelzofen stehen. Es war eine wirklich dramatische Situation für Israel. Sie bekamen Angst, verständlicherweise. Gott redete vom Berg. Und dieses Volk, das nun zitternd dort am Fuß des Berges stand, das nicht wusste, wie ihm geschah, das, dem man nun wirklich nicht mehr sagen musste, ihr sollt nicht über die Begrenzung zu Gott hingehen. Dieses Volk fürchtete sich. Es kam dazu, dass sie wegliefen, zurückliefen. Gott sagt zu Mose noch einmal, geh hin und sag ihnen, sie dürfen nicht über die Begrenzung gehen. Mose sagt, Gott, das werden sie nicht tun, das können sie ja gar nicht. Du hast ja gesagt, wir sollen eine Grenze machen. Gott ermahnt Mose, nochmal runter zu gehen. Mose ist oft hoch und runter gegangen. Immer wieder die Botschaft von Gott dem Volk bringen und von dem Volk Gott bringen. Immer wieder, und nun kommt Mose nochmal runter und sagt, Volk, geht nicht zu dem Berg. Mose steigt auf in das Dunkel hinein und bekommt dort die 10 Gebote von Gott. Und als er runterkommt, Wie geht es dem Volk dann? Wir lesen zum Beispiel weiter in Kapitel 9, ab 18. Das ganze Volk nahm das Donnern und die Flammen wahr und den Schall der Schofarhörner und den rauchenden Berg. Als das Volk dies wahrnahm, zitterte es und stand von ferne. Es war eine dramatische Situation, eine Situation, die das Volk dazu veranlasste, von diesem Berg zu fliehen, von diesem Gott nicht zu nahe zu kommen. Da werden wir alle sterben. Und als Mose runterkommt, sagen sie: Mose, rede du mit Gott, aber lass uns, also wir werden alles tun, was du sagst, bloß lass uns nicht dorthin gehen, wir werden alle sterben. Es war eine Dramatik. Nun fragen wir uns, warum macht Gott denn eine solche Situation? Warum macht Gott einen solchen Kontext, also eine solche Situation, in der er das Gebot gibt, die 10 Gebote? Würden wir vielleicht sagen, damit sie das richtig gut behalten und für immer und ewig wissen, dass sie es mit einem lebendigen Gott zu tun haben. Nun, es gibt zwei Gründe, die Gott erwähnt, weshalb er eine solche Inszenierung macht. Das erste, das lesen wir in Kapitel 19, Vers 9. Da sagt, noch bevor das Ganze geschieht, sagt Gott zu Mose Folgendes: Siehe, ich will in einer dichten Wolke zu dir kommen, damit das Volk meine Worte hört, die ich mit dir rede, und auch dir für alle Zeit glaubt. Und Mose verkündete die Worte des Herrn dem Volk. Gott hatte also die Absicht, dafür zu sorgen, dass das Volk in so einer Art und Weise diese ganzen Geschehnisse mitbekommt, dass sie für alle Zeit Mose glauben. Glaube sollte bewirkt werden, durch das Gesetz und auch durch die Situation. Und das Zweite lesen wir in 20:20, als Mose gerade runterkommt und sieht, dass das Volk da zitternd steht und gar nicht erst nahe kommen möchte, sondern mittlerweile vom Berg weggegangen ist und von ferne steht. Er sagt: Fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, um euch zu prüfen und damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt. Gottesfurcht war das Zweite, was diese Situation bewirken sollte. Wisst ihr noch, was Gottesfurcht ist? Gottesfurcht ist so missverstanden, so oft missverstanden. Nun, Gottesfurcht bedeutet, ich will nur kurz wiederholen von ein paar Wochen, als ich darüber gepredigt habe. Gottesfurcht bedeutet, mit seinem ganzen Herzen an Gott hängen. Gottesfurcht ist das Element, das dafür sorgt, dass wir in Heiligung leben und nicht von Gott weggehen. Gottesfurcht heißt, an seinem Willen Freude haben. Nicht einfach nur, dass wir uns fürchten würden, gegen ihn zu sündigen oder es nicht würden wollen, sondern es ist geradezu eine Freude an seinem Willen und an seinen Geboten. Gottesfurcht bedeutet, das Böse zu hassen. Das war Gottes Absicht. Sie sollten nicht sündigen. Sie sollten für immer nicht sündigen. Und deswegen wollte er, dass sie für immer diese Gottesfurcht vor Augen haben. Gottesfurcht hat nichts mit Angst vor Gott zu tun, sondern es ist die höchste Form der Anbetung Gottes, des sich zu ihm hingezogen Fühlens. John Owen sagte dazu: Mit Gottesfurcht ist unsere ganze Gottesanbetung gemeint, aller Gehorsam, den wir Gott schuldig sind. Und Michael Reeves fasst es zusammen und sagt: Gottesfurcht ist die Definition der wahren Liebe, die der Gläubige für Gott empfindet. Es ist Liebe zu Gott als Gott. Weiter sagt er: Wir sind dazu geschaffen, Gott so zu kennen, dass unsere Herzen ob seiner Schönheit und Pracht erzittern, dass wir in unserem Innersten neu gestaltet werden. Wir sind also dazu geschaffen, Gott so zu kennen, und Gottesfurcht und Gotteserkenntnis gehören zusammen. Gottesfurcht ist der Anfang der Gotteserkenntnis. Weder können wir Gott erkennen, ohne ihn zu fürchten, noch würden wir jemals wahre Gottesfurcht haben, ohne dass daraus Gotteserkenntnis folgen würde oder auch Weisheit, wie wir das im Lied gehört haben. Wir sollen also Gott so kennen, So gut, so tief, dass unsere Herzen aufgrund seiner großen Schönheit und Pracht und Majestät erzittern und dass unser Innerstes neu gestaltet wird in das Bild Gottes. Gottesfurcht geht tiefer als das Verhalten. Gottesfurcht spielt sich im Innersten des Herzens ab und formt das Verhalten. Wenn wir uns so sehr an Gott erfreuen, dass wir erbeben und erzittern, dann sind wir am himmlischsten. Nun, das war der Grund, weshalb Gott so eine dramatische Situation dargestellt hat. Er wollte, dass das Volk glaubt und er wollte, dass das Volk Gottesfurcht hat. Nun wollen wir als Viertes den sozialen Rahmen hinschauen. Nun, natürlich war das ein Gesetz, das Gott gegeben hat, das viele praktische Fragen des Lebens regelte. Und also das, was heute schon angeklungen ist, weshalb auch ein Staat Gesetze macht, um das Miteinander in dem Volk zu regeln. Es war aber noch viel mehr dahinter, als nur so zu regeln, dass es nicht drunter und drüber geht. Dazu werde ich später kommen. Es ging Gott also um ein heiliges Leben. Es ging um ein Leben in Liebe. Das war der Rahmen, das war der Hintergrund, in dem Gott das gegeben hat. Lass uns doch mal schauen und genauer schauen, was der Zweck des Gesetzes ist. Warum hat Gott das Gesetz gegeben? Nun, wir sind uns wahrscheinlich dann einig, dass Gott nicht das Gesetz gab, um von den Menschen irgendwie seine Ruhe zu haben. Dass er hoffte, das Gesetz würde alles einigermaßen in Regeln halten, dann wüssten die Leute, was sie tun sollten. Wenn sie in den Himmel wollen, tun sie das Gesetz, und wenn es denen egal ist, haben sie Pech gehabt. Nein, so ist Gott nicht, wie wir Menschen. Nun, was war das Gesetz? Wozu war es da? Erst einmal hat Gott dieses Gesetz als Bundesvereinbarung gegeben. Denn hier am Berg Sinai machte Gott mit Israel einen Bund. Schaut einmal in Kapitel 19, Vers 5 rein. Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenkt und gehorchen werdet, und das sagt Gott, bevor er den Bund mit Israel eingeht, also bevor er ihnen das Gesetz gibt, er sagt: Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenkt und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr von allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Denn die ganze Erde gehört mir, ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das waren die Worte, die Gott Mose beim ersten Mal gegeben hat, als er auf den Berg ging. Mose geht runter, sagt dem Volk diese Worte, und das Volk sagt, Vers 8, alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun. Das Volk ist bereit, ja, wir wollen diesen Bund mit Gott eingehen. Gott hat gesagt, ihr habt gesehen, was ich in Ägypten für euch getan habe, um euch als mein besonderes Eigentum aus der ganzen Welt herauszuformen. Ihr sollt ein Königreich von Priestern sein. Und das Volk sagt, ja, natürlich. Besonderes, etwas Besonderes sein, das wollen wir. Und dann sagt Gott, gut, wir machen einen Bund. Das ist mein Gesetz, ihr haltet es und ihr sollt mein besonderes Volk sein. Mit euch will ich Weltgeschichte schreiben. Und so gibt Gott ihnen einen Bund. Das ist das Gesetz. Das ganze Gesetz, einschließlich der 10 Gebote, ist sozusagen ein Vertrag zwischen Gott und Israel. Nun, um mal kurz vorzugreifen, wir wissen, dass dieser Bund von Israel übertreten wurde und letztlich nicht gehalten hat. Und dass Gott einen neuen Bund gemacht hat, den Jesus Christus selbst eingesetzt hat mit seinem Tod, mit seinem vergossenen Blut, den neuen Bund. Und dieser Bund hat sehr viele Vorschatten auf das Wahre. Es war sozusagen ein Schattenbund, so als würde ein langer Schatten dem eigentlich Wahren vorausgehen. Das kennt ihr, ja? wenn hinter euch jemand kommt, die Sonne scheint von hinten und hinter euch kommt jemand, auf einmal seht ihr den Schatten. Oh, ihr wisst, jetzt überholt mich da jemand. Da kommt jemand und ihr schaut euch um und ihr seht ihn. Nicht den Schatten, sondern den Menschen, der den Schatten macht. Und so war der Bund, den er mit Israel gemacht hat, wie so ein Schatten, der vorausgegangen ist. Und Jesus Christus war das Wesen des Ganzen. Eine zweite Sache. Das Gesetz sollte dem Volk Israel als Weisheit gelten. Wenn dann die Völker all die Gebote hören, die Nachbarvölker von Israel, dann sollten sie sagen, ist doch dieses Volk so ein weises und verständiges Volk. Gott sagte, ich werde das jetzt nicht alles lesen, aber wer es möchte, kann es in 5. Mose 4, Verse 5 bis 8 nachlesen. Gott ermahnt dieses Volk, das Gebot zu halten, denn das ist ihre Weisheit und ihr Verstand. Selbst vor den Augen der Völker wird dieses Gesetz Weisheit und Verstand für die Israeliten sein. Auch wir können viele Lebensweisheiten aus dem Gesetz holen. Das hat Paulus zum Beispiel an dem Beispiel mit dem Ochsen gemacht. Ja, der Ochse, dem soll nicht der Mund verbunden werden. Vielleicht kennt ihr das. Er sagt es, das heißt, die Bibel stelle nicht aufgeschrieben. Es gibt ein Gesetz, das Gott Mose gegeben hat und Mose dem Volk Israel sagt, wenn der Ochse drischt, dann sollst du ihm den Mund nicht verbinden. Ja, wenn der Ochse dort drischt und das gute Weizen, das Getreide dort sieht, möchte der Ochse auch essen davon. Also was hat man gemacht, dass der Ochse nicht, während er für mich gearbeitet hat, mein Essen weggegessen hat? Mund zugebunden, dann konnte er nicht essen. Und Gott sagt, das dürft ihr nicht machen. Paulus kommt später und sagt, hat Gott sich wirklich so sehr um den Ochsen gekümmert? War er um die Ochsen besorgt, dass er zu ihrem Schutz Tierschutzgesetze erlassen hat? War das nicht vielmehr etwas, wo die Weisheit Gottes in diesem Gesetz steckte? Und Paulus hat sicherlich lange über diese Gesetze nachgedacht. Und je mehr ich über die Gesetze nachdenke, umso mehr verstehe ich auch, wieso neutestamentliche Schreiber eben auf die unterschiedlichen Anwendungen gekommen sind. Und Paulus sagt, das Prinzip, das dahinter steht, ist auf Hoffnung hin arbeiten, dreschen. Wenn du eine Arbeit tust, dann auf Hoffnung hin. Das ist das Prinzip hinter diesem Gesetz. Und Paulus wendet es an und sagt, also ist der Arbeiter seines Lohnes wert. Ein Arbeiter, auch in der Gemeinde, das ist der konkrete Kontext bei Paulus, soll entlohnt werden. Nun, das Gesetz ist Weisheit. Das Gesetz ist Liebe. Jesus und auch die Aposteln subsumieren das gesamte Gebot, alle Gebote, das gesamte Gesetz in diesem einen Gebot, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst und Gott mit deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Leib, deiner ganzen Seele, deiner ganzen Hingabe. Alle Gebote sind in diesem einen zusammengefasst, du sollst lieben. Das Gesetz ist also Liebe. Das Gesetz war für Israel eine Segensquelle. Sie sollten es halten, damit es ihnen gut geht. Das wird in den Mosebüchern immer wieder wiederholt an verschiedenen Stellen. Tut es, damit es euch gut geht. Tut es, damit ihr lange leben könnt. Und das wirft natürlich die Frage auf, ist das Gesetz wirklich dazu gegeben, ewiges Leben geben zu können? War das Zweck des Gesetzes, dass Israel es halten sollte, um dann ewiges Leben bekommen zu können? Ich möchte einen Vers aus 5. Mose 30 vorlesen, Vers 19 bis 20. Und ich finde, dass dieser Vers eine gute Ergänzung gibt und uns ein Stück weit zeigt, was es tatsächlich mit diesem langen Leben auf sich hat. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt. So erwählt nun das Leben, damit du lebst, du und deine Nachkommen, indem du den Herrn, deinen Gott, liebst, seiner Stimme gehorchst und ihm anhängst. Denn das ist dein Leben und bedeutet Verlängerung, hör zu, Verlängerung deiner Tage, die du zubringen darfst in dem Land, das der Herr deinen Vätern Abraham, Isaac und Jakob zu geben geschworen hat. Verlängerung deines Lebens in dem Land, das Gott dir gegeben hat. Mit dem Erfüllen dieser Gebote, so gut sie konnten, hätte Israel lediglich lange in dem Land bleiben können. Sie hätten gut gelebt, sie hätten viel Segen bekommen, wie es zum Beispiel unter den Zeiten von David, Josua vorher auch, aber auch David und Salomo vielfach der Fall war und sonst einige einzelne Zeiten. Aber das Gesetz war nicht dazu geeignet, ewiges Leben geben zu können und war noch nie dazu gedacht. Gott hatte ganz andere Absichten mit dem Gesetz. Eine nächste will ich vorstellen, das ist die fünfte. Das Gesetz wurde als Lehrmeister gegeben. Paulus spricht darüber in Galater 3. Das ist als Lehrmeister gegeben wurde. Es wurde vorübergehend als Lehrmeister auf Christus hin eingesetzt. Bis zum Kommen des Messias sollte das Gesetz Israel vor den Gefahren und Konsequenzen der Sünde bewahren. Es sollte vor Ungehorsam schützen. Es war sozusagen ein Vormund, ein Erzieher. So wie die Eltern, die Kinder Gesetze geben, die sie schützen sollen. Ja, geht nicht dort und dorthin, weil es dort gefährlich ist. Tut das nicht, weil die Eltern wissen, daraus kann jede schlechte Lebensgewohnheit entstehen. Und so dämmen Eltern für ihre Kinder gewisse Freiheiten ein, zum Schutz für sie, weil sie ihre Erzieher, ihre Lehrmeister sind. Und irgendwann sind sie selbstständig. Dann können die Gesetze der Eltern abgeschafft werden. Und in diesem Sinne ist das Gesetz gekommen, um Israel vor den Konsequenzen der Sünde zu schützen. Das sechste, das Gesetz ist uns als Theologie gegeben, als Lehre von Gott. Das finde ich sehr interessant. Das Gesetz ist Ausdruck von Gottes Wesen. Ich möchte, dass ihr das wirklich alle behaltet. Das Gesetz ist Ausdruck von Gottes Wesen. Das heißt, wenn wir das Gesetz lesen, lesen wir immer etwas über Gottes Wesen. Nicht immer merken wir es sofort, welches Wesen von Gott nun gerade dahinter steht. Also wir studieren das Gesetz und denken dabei über Gott nach. Und dann erkennen wir hinter einem bestimmten Gesetz ein Wesen Gottes, ein Wesenszug von Gott, und den wenden wir auf unser Leben an. Nimm mal als Beispiel die Heiligkeit Gottes. Wir sollen heilig sein, wie er heilig ist. Das steht in 3. Mose 11, 44. Das zitiert Petrus in 1. Petrus 1, 14 bis 16. Die zeitlose theologische Wahrheit, weil es Gottes Wesen ist, heißt, Gott ist heilig. In 3. Mose 3, 11 wurde daraus die Reinheitsgebote bezüglich von Speisen abgeleitet. Also in 3. Mose 3, 11, da wo Petrus es zitiert, wo er das her hat, da heißt es, du sollst dies und jenes nicht essen, denn Gott ist heilig und ihr sollt heilig sein. Petrus lebt zu einem anderen Zeitalter, wo dieses Gesetz nicht mehr als Buchstabenregel gilt. Und er wendet diesen Satz, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, an, aber nicht mit Essensreinheiten, sondern mit unserem allgemeinen Leben. Wir sollen uns nicht den Begierden eines natürlichen Menschen anpassen. Das ist das, was Petrus daraus ableitet. Er liest also das Gesetz. Ja, das können wir auch machen. Wir können das Gesetz lesen und gucken, oh, warum durften die nicht all diese Tiere essen? Weil Gott heilig ist. Nun wissen wir stehen nicht mehr unter dem Gesetz, aber wir überlegen es, wenn Gott heilig ist, was bedeutet das für uns? Das Prinzip, ihr sollt heilig sein, denn Gott ist heilig, ist immer noch das Gleiche. Petrus wendet das an und sagt daraus, passt euch mit euren Begierden nicht den natürlichen Menschen an. Oder ein anderes Beispiel. Du sollst nicht töten. Wir können uns überlegen, was sagt das Gebot über Gottes Wesen aus, dass wir nicht töten sollen. Und das Wesen Gottes ist Leben. Gott hat Leben geschaffen. Gott hat Leben gegeben. Und Gott will nicht den Tod eines Menschen, sondern er ist jemand, der Leben geben will. Und wenn Gott sagt, du sollst nicht töten, dann ist dahinter nicht einfach nur das Prinzip zu verstehen, wir sollen den anderen nicht sein Blut vergießen, damit er biologisch nicht mehr weiterlebt. Da ist so viel mehr dahinter. Wenn das Prinzip Gottes Leben geben ist, dann kannst du daraus ableiten und sagen, wenn du nicht töten sollst, dann gib Leben. Nun, ich weiß, dass wir nicht Leben geben können, in dem Sinne, wie Gott Leben erschafft. Aber wir können das Leben des anderen bereichern. Wir können es erfüllen. Wobei man hier auch sagen muss, wenn Gott Regeln gegeben hat, und das finde ich jetzt auch sehr wichtig, dass ihr euch das merkt, wenn Gott ein Gebot gegeben hat, dann ist das nicht in einer Art und Weise zu verstehen, wie wir die staatlichen Gesetze verstehen. Wenn nämlich im Staat heißt, du darfst nicht töten, du sollst nicht einen Mord begehen, dann würde jemand, der einen Mord begeht, dafür ins Gefängnis kommen. Denn er hat das Gesetz übertreten. Wenn er aber jemanden nicht ermordet hat, sondern nur Totschlag begangen hat. Im Deutschen heißt das, ich habe jemanden so schwer verletzt, dass er daran gestorben ist. Ja, ich habe ihn getötet, aber eben nicht ermordet. Dann werde ich auch nicht wie ein Mörder gerichtet, sondern nur wie jemand, der einen Totschlag begangen hat. Und dann bekomme ich nicht so viele Jahre. Wobei Mord auch nochmal unterschieden wird, aus niederen Motiven und so weiter. Und dann gibt es noch die andere Möglichkeit im Deutschen. Da würden wir dann sagen, ja, ich habe ihn eigentlich nie töten wollen. Das ist mir versehentlich passiert. Ja, ich habe da mit der Axt geschlagen, Holz geschlagen und dann ist das Eisenteil abgeflogen und hat den anderen auf den Kopf getroffen. Und ich wollte ihn nie töten. Dieses Beispiel, also in Deutschland würde man dafür nicht gerichtet werden, wenn man nachweisen kann. Man würde vielleicht gucken, hättest du es wissen können? Ja, hättest du wissen können, dass die Axt nicht heile ist, ist schon 10-mal vorher passiert und hast es schon wieder getan, also es ist eine fahrlässige Tötung und so weiter. Aber in Israel, und hier wird es interessant, in Israel hat Gott gesagt, wo ist die Unterscheidung zwischen versehentlichem Töten und geplantem Töten? In Deutschland würden wir sagen, hast du es bewusst gemacht, willentlich gemacht, wirst du dafür gerichtet? Ist es dir versehentlich passiert und du wolltest es nicht, wirst du dafür nicht gerichtet. Aber im Gesetz Israels gab es einen feinen Unterschied. Wenn es versehentlich passiert ist, hat man nicht gefragt, ob es versehentlich passiert ist. Danach hat man auch gefragt, sondern man hat dann danach gefragt, hast du ihn vorher gehasst oder nicht? Hast du ihn vorher gehasst oder hast du ihm nie vorher etwas tun wollen? Hass oder Liebe war der Unterschied, ob du gemordet hast oder ob du versehentlich jemanden totgeschlagen hast, ohne es zu wollen. Nun stellt euch einen vor, ihr hasst euren Nachbarn und ihr hasst ihn richtig und jeder Mann im Dorf weiß, dass ihr ihn hasst, aber ihr würdet ihn natürlich nie töten, man darf ja nicht töten. Aber eines Tages gehst du auf den Berg über ihm und dir fällt ein Stein runter ihm auf den Kopf. In Deutschland kannst du sagen, nee, ich wollte das nicht. In Deutschland fragt keiner, in fast allen Ländern dieser Welt, fragt keiner nach dem, ob du in deinem Herzen deinen Nächsten geliebt hast oder gehasst hast. Aber Gott, dem es nicht nur um das buchstäbliche Erfüllen von irgendwelchen Regeln ging, er hat dann danach gefragt, hast du ihn denn schon vorher gehasst oder nicht? Ist dir der Stein versehentlich runtergerollt, aber du hast ihn schon immer gehasst? Du bist des Todes. Ich werde jetzt aufgrund der Zeit nicht diesen langen Weg der ganzen Erklärung gehen. Also das heißt, ich überspringe jetzt und fliege mal wie ein Flugzeug über den ganzen Punkt, den ich heute nicht habe. Und ich sage euch das Endergebnis. Wenn es um Gesetze geht in der Bibel, die Gott gemacht hat, dann geht es nicht nur um dieses eine Gesetz, sondern es geht um alle Zwischenstufen, die zu dieser Gesetzesbruch führen können. Zum Beispiel, töten. Du sollst nicht töten. Womit beginnt es, dass du jemanden tötest? Niemand von uns wacht morgens auf und sagt, ach, ja, den Martens, den bringe ich heute um. Das macht keiner. Vorher passiert irgendetwas. Wir ärgern uns. Und dann sind wir wütend, hassen jemanden. Und dann fangen wir an, ihn zu beschimpfen, über ihn schlecht zu reden, ihn zu verwünschen. Und irgendwann kommt es zur Tat und ihr bringt mich dann um. All diese Punkte bis dahin sagt Jesus, wenn du deinen Bruder beschimpfst, dann bist du bereits des Gerichts schuldig. Nicht erst, wenn du ihn getötet hast, sondern wenn du ihn schon einfach nur beschimpfst, bist du des Gerichts schuldig. Ein anderes Beispiel. Ehebruch. Jesus selber lehrt, schon allein das Anblicken einer Frau, sie zu begehren, ist Ehebruch. Denn es beginnt damit. Ehebruch beginnt damit, dass man sich verguckt, es nicht gleich wegtut und immer weitergeht und irgendwann kommt es zu einem Ehebruch. Wir können also dieses Grundprinzip anwenden und sagen, wenn Gott sagt, du sollst dieses oder jenes nicht tun, dann ist alles, was auf dem Weg dorthin liegt, ebenfalls in diesem Gesetz mit verboten sozusagen, mit enthalten. Merkt euch das. Du sollst nicht falsches Zeugnis sagen, bedeutet nicht nur vor Gericht bewusst etwas Falsches zu einem Unfallhergang zu sagen, sondern nicht falsches Zeugnis sagen bedeutet von vornherein, irgendwo schilderst du eine Situation so, dass du besser rauskommst. Und es ist nicht ganz die volle Wahrheit. Du hast nicht gelogen. Hast aber ein paar Dinge weggelassen. Das ist falsches Zeugnis. Du redest nicht die Wahrheit. Merkt euch dieses Grundprinzip. Wenn Gott von einer Sache sagt, du sollst es nicht tun, dann ist alles auf dem Weg dorthin mit eingeschlossen. Und wenn ihr unter diesem Gesichtspunkt im Neuen Testament einmal die Lehren der Apostel lesen werdet, was sie in den Briefen an die Gemeinde schreiben, werdet ihr merken, die denken tatsächlich so. Ein siebter Punkt, weshalb das Gesetz da ist: Das Gesetz ist uns als Ankläger gegeben. Das ist hart, oder? Auf der einen Seite ist doch das Gesetz Liebe und es ist Weisheit, es ist ein Schutz. Auf der anderen Seite sollte es ein Zeuge gegen Israel sein. Einer, der Israel anklagt und sagt, Israel ist schuldig. Jeder Einzelne aus der Bibelgemeinde Stendal ist schuldig. Das ist das Gesetz, es ist ein Ankläger gegen uns. Nicht der Teufel, ja, der tut das auch. Aber das Gesetz ist ein Ankläger. Ein aufschlussreicher Vergleich. Mir ist es auch nicht aufgefallen, aber es gibt da ein paar jüdische Männer, messianische Juden, also die an Jesus Christus als ihren Messias glauben, die auch gleichzeitig Bibellehrer sind. Ihre Namen, die habe ich hier eben aufgeschrieben, Postel, Bar und Zoref. Die haben gemeinsam ein Buch geschrieben, in dem sie folgende Beobachtung machen. Die sagen, die ganze Geschichte Israels aus dem Auszug aus Ägypten hat ein Muster. Und einer dieser wesentlichen Eckpunkte ist der Berg Sinai und das Gesetz am Berg Sinai. Und interessanterweise sind viele verschiedene Ereignisse, die vor dem Berg, bevor sie zu Sinai gekommen sind, die dort geschehen sind, sind auch nach der Gesetzgebung geschehen. Also Israel ging von Ägypten bis zum Berg Sinai, hat vielfach schon gemurrt und Verfehlungen gehabt. Und als sie vom Berg Sinai weitergingen, haben sie weitergemacht. Und da gibt es Parallelen, genau die gleichen Sachen. Nun hört mal zu. Israel sehnte sich nach den Delikatessen Ägyptens. Wir haben schon in der Wüste nichts zu essen. Wären wir doch in Ägypten geblieben bei unseren ganzen Töpfen und Melonen und Gurken und Fleischtöpfen. Ja, also je nach Übersetzung sind das unterschiedliche Früchte. 2. Mose 16, Gott gibt ihnen Manna. In 4. Mose 11, 4. Mose beschreibt den Weiterzug von Sinai weiter, passiert das Gleiche. Und was macht Gott, nachdem sie auf Sinai die ganzen Gebote bekommen haben? Es kommt eine Plage. Vorher passierte nichts. Sie bekamen das Manna. Nachher wird eine ähnliche Geschichte nochmal beschrieben. Und es sind Plagen. Israel hat sowohl bevor sie das Gesetz bekommen haben, geklagt, wären wir doch lieber in Ägypten gestorben als hier in der Wüste. Und in 4. Mose 14 klagen sie wieder, wären wir doch lieber sonst irgendwo gestorben als nun dort. Die Kundschafter waren zurückgekommen und haben gesagt, das Land ist gut, aber wir können es sowieso nicht einnehmen. Und haben sie wieder geklagt, wären wir doch lieber hier in der Wüste irgendwo gestorben als dort in dem Kampf in Kanaan. Während sie das erste Mal geklagt haben, wären wir doch lieber in Ägypten gestorben, passiert nichts. Später klagen sie, sie sterben alle in der Wüste, 40 Jahre lang. Sie haben sowohl vor Sinai gegen Mose gemurrt, ohne eine Strafe zu bekommen. Als sie vom Sinai weiterzogen, murrten sie wieder gegen Mose, 4. Mose 16 und 17. Und es gab verschiedene Strafen immer wieder, wenn sie gegen Mose gemurrt haben. Weil sie damit auch gleichzeitig gegen Gott gemurrt haben. Der Verstoß gegen das Sabbat. Vorher haben sie das gemacht. In gewisser Weise wussten sie wohl schon, dass sie den Sabbat hätten halten sollen. Es gab keine Strafe. Später die Todesstrafe für jemanden, der am Sabbat gearbeitet hat. Sie haben zweimal gegen die Amalekiter gekämpft. 2. Mose 17, also in all diese Verfehlungen Israels werden in 2. Mose 16 beschrieben, die vor dem Gesetzesgebung gewesen sind. 2. Mose 17, also danach, nachdem Israel ein ums andere Mal Unglauben und Unwille gezeigt hat, kämpfen sie gegen die Amalekiter und sie gewinnen. Später kämpfen sie gegen die Amalekiter und sie verlieren, weil sie ungehorsam waren. Beide Male waren sie ungehorsam und ungläubig. Und dann muss man ja fast sagen, dann wäre es ja besser für die gewesen, die hätten das Gesetz nie bekommen. Denn für sie war das Gesetz ein Ankläger. Durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Das Gesetz bewirkt Zorn. Das können wir uns vorstellen, wenn wir diesen Zusammenhang einmal sehen. Das Gesetz bewirkt Zorn. So wie Paulus es an Römer 4,15 sagt. Wo kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung. Natürlich waren sie sündig, aber es gab nicht die Strafe. Jetzt hatten sie einen Bund mit Gott eingegangen. Gott wollte sie zu etwas Besonderem machen, sagt, das ist aber hier mein Gesetz dafür. Sie sagen, ja, wir machen das. Sie tun es nicht und erleiden die Strafe. Nun, als Gott das Gesetz gab, hat er viel dazu getan. Er hat in einmaliger Art und Weise ein ganzes Volk seine Stimme hören lassen. Das ist nie wieder passiert. Dass ein ganzes Volk die Stimme Gottes hört, vom Himmel seine Gegenwart spürt, voller Furcht und Zittern dasteht. Und Gott wollte, dass sie Glauben und Gottesfurcht haben. Und wie groß war der Erfolg Gottes mit seiner nicht zu übertreffenden Situation? Hat Israel geglaubt? Hatten sie Gottes Furcht? Nichts dergleichen. Israels Erfahrungen am Berg erreichen nicht das geplante Ziel. Israels Übertretung führt zum Tod und es gibt kein Leben. Dies führt uns unweigerlich zum dritten Punkt. Wo liegt das Problem? Ich hatte schon erwähnt, dass es manchmal gut ist, über das Gesetz nachzudenken. Wir können dort Theologie lernen. Wir können über das Gesetz nachdenken und sehen, Gott ist so und so. Was bedeutet das für uns? Nun, wir sollten so und so handeln. Wir können dort Prinzipien aus dem Gesetz nehmen und sie auf unsere Zeit heute anwenden. Und eine andere Sache, die uns beim Nachdenken über das Gesetz auffallen kann, ist, dass uns ein Problem bewusst wird. Und ich hoffe, dass es euch auch bewusst geworden ist, dieses eine Problem. Wenn man sich wochenlang damit beschäftigt, dann wird einem das Problem wirklich stark bewusst. Und ihr hört das jetzt gerade mal ein paar Minuten lang. Aber wenn man lange über das Gesetz nachdenkt, darüber nachdenkt, was Gott, der alles immer perfekt macht, mit der besten Art und Weise einem Volk zu beeindrucken und ihnen wirklich für alle Zeiten glaubhaft zu machen, das ist mein Gesetz und das sollt ihr tun, damit sie glauben, damit ihnen die Furcht Gottes immer vor Augen ist und dass sie nie wieder sündigen und es trotzdem nicht klappt. Wenn wir bedenken, wie viel Gutes das Gesetz hat und das Volk es trotzdem nicht gehalten hat und immer wieder ungehorsam war. Wenn wir bedenken, dass das Volk unter dem Gesetz mehr den Tod bekommen hat als das Leben, dass es ihnen sozusagen vor dem Gesetz besser ging geradezu als nach dem Gesetz, dann wird uns ein Problem bewusst, ein Problem, für das das Gesetz keine Lösung hat. Wenn wir über das Gesetz nachdenken, wird uns klar, dass wir dauerhaft Sühnung brauchen. Ein sehr zentraler Punkt des Gesetzes, nicht dieser 10 Gebote, sondern allgemein des Gesetzes, ist der Sühne-Gedanke. Immer wieder hat Gott gesagt, wenn du sündigst, muss zweierlei passieren. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder du musst wegen deiner Sünde sterben, dann wird die Sünde gesühnt. Hast du jemanden getötet, musstest du auch getötet werden. Und immer wird der Tod im Neuen Testament, also wenn jemand getötet wird, mit einer Sühnung verbunden. Es gab nicht anderen Tod, außer einer Verteidigung Israels, wenn sie angegriffen wurden. Tod hat mit Sühnung zu tun. Und wenn nicht getötet werden soll, dann musste jemand für dich sterben, ein Lamm. Und es gab nichts anderes. Gut, es gab vielleicht dann entsprechend Widder oder noch irgendwas anderes. Aber letztlich war es ein Tier, das für dich sterben musste. Entweder du, wenn für diese Sünde keine Auslösung durch ein Tier möglich war, wie zum Beispiel bei dem Tötengebot oder bei Ehebruch, oder aber, wenn du andere Sünde getan hattest, die man sühnen konnte, die man stellvertretend sühnen konnte, dann musstest du ein Lamm hinzuziehen, das für dich sterben musste, stellvertretend. Und das Gesetz weist letztendlich darauf hin, dass wir eine dauerhafte Sühnung brauchen. Denn jedes Mal, wenn irgendeiner für dich starb, ein Lamm, dann hast du kurze Zeit später wieder kein reines Gewissen gehabt. Und niemand konnte sündlos bleiben, nachdem ein Lamm für ihn geschlachtet wurde. Selbst der Hohepriester musste, bevor er einmal im Jahr ins Allerheiligste geht, immer wieder für sich selbst Sühnung erwirken, ohne dass ihm bewusst war, dass er eine ganz bestimmte Sünde getan hätte. Von vornherein musste er für sich Sühnung erwirken. Selbst der Hohepriester, der doch eigentlich das allerhöchste Amt hat, der frömmste Mensch auf dem da hätte sein sollen, er brauchte jedes Jahr und jedes Jahr immer wieder eine Sühnung. Das Gesetz sagt, was wir brauchen, ist eine dauerhafte Sühnung. Das Gesetz führt uns vor Augen, wie hoffnungslos es ist, Gottes Willen zu befolgen. Wir brauchen eine Sühnung und diese Sühnung haben wir in Jesus. Und deswegen ist das Gesetz ein Hinweis auf Jesus. Deswegen auch der Titel, das Gesetz zeigt auf das Lamm. Das ist, wie ich sagen würde, die Summe aller Bedeutungen des Gesetzes, wofür das Gesetz da ist. Von all diesen 7 Punkten, die ich erwähnt habe, ist das Gesetz ein Hinweis auf das Lamm, das wir brauchen, als dauerhafte Sühnung. Und genau von Jesus wird gesagt, dass er ein für alle Mal für uns gestorben ist und eine für immer gültige Sühnung erwirkt hat und nicht jedes Jahr neu eine solche Sühnung erwirken muss. Ein für alle Mal. Und dann können wir umso besser verstehen, warum Paulus all dies, und ich denke nicht, dass Paulus diese Worte von dem Himmel gehört hat, sondern dass er sie aus dem Studium des Alten Testamentes herausgelesen hat und gewusst hat, Christus ist das Ende des Gesetzes. Als diese dauerhafte Sühnung kam und geschehen war, war das Gesetz nicht mehr nötig. Es war beendet. Jetzt haben wir Christus. Nun, Geschwister, ich wäre sehr enttäuscht, traurig und zerschlagen, wenn irgendeiner von euch jemals solche Worte oder Gedanken fallen lässt, dass das Gesetz im Alten Testament für uns keinerlei Bedeutung mehr hat. Auf der anderen Seite wäre ich auch enttäuscht, wenn irgendeiner sagen würde, wir müssen das Gesetz noch, zumindest einige der Gesetze müssen wir noch erfüllen. Weder das eine noch das andere. Nein, wir stehen nicht mehr unter dem Gesetz, weil Christus das Ende des Gesetzes ist. Und wir diese Sühnung, das Lamm, auf das das Gesetz hinzeigt, in unserem Herzen haben, stellvertretend für uns gestorben, ein für alle Mal. Aber das Gesetz gibt uns so viel Wissen über Gott, so viel Weisheit. Es gibt uns, es zeigt uns, wie wir lieben können und lieben sollen. Es sagt uns über das Wesen Gottes so viel aus. Deswegen sollten wir über das Gesetz nachdenken. Wir müssen darüber nachdenken. Und wenn ihr in euren stillen Zeiten durch Mose lest, nehmt es ernst. Sucht dort die Prinzipien Gottes, das Wesen Gottes, sucht heraus. Und wendet es euch in eurem Leben an und denkt immer daran, wenn ihr durch das ganze Gesetz lest. Das Gesetz zeigt auf das Lamm hin. Bei all seinen verschiedenen Facetten, wozu es da ist. Es ist ein Ausdruck von Gottes Wesen. Im Zentrum des Gesetzes steht die Forderung nach einer Sühnung, nach einem Lamm. Das hat Christus auf Golgatha für uns vollbracht. Lasst uns ihn anbeten. Amen. Unser ewiger und himmlischer Vater, du bist so groß und deine Weisheit ist so mächtig, so herrlich und überaus nicht erreichbar für uns Menschen. Das Gesetz ist voll so vieler Geheimnisse und großen Juwelen, so viel voller Theologie über dein Wesen, über deine Art und Weise, so voller Weisheit, dass wir bis ans Ende studieren können, das nicht werden wirklich erfassen. Und gleichzeitig sind wir so dankbar, dass diese Sühnung, die das Gesetz letztlich nie endgültig bewirken konnte, in deinem Sohn Jesus Christus auf Golgatha geschehen ist. Ich bin dir so dankbar dafür, Vater. Ich möchte dich erheben, dich anbeten. Dir, Herr Jesus, danken, dass du diese Sühnung für uns vollbracht hast. Du bist das Ende des Gesetzes. Wir müssen nicht mehr unter dem Gesetz leiden, weil wir es nicht erfüllen können und darauf warten, dass endlich der Messias kommt, um uns zu erretten und eine Sühnung zu bewirken, die dauerhaft ist. Wir dürfen darauf zurückblicken und freuen uns darauf. Mach uns dein Gesetz lieb damit wir darin dein Wesen erkennen, und erfülle uns immer wieder mit Dankbarkeit und Anbetung dafür, dass wir diese Sühnung in Jesus Christus, in deinem Sohn haben. In seinem Namen beten wir zu dir. Amen.